Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 25. Juli 2025. Camilote und Markus Somm. Abo, Abo, Abo. Wer noch kein Abo hat, jetzt lösen. Das ist die beste Art, wie ihr Bern einfach unterstützen könnt. Der wichtigste politische Podcast in diesem Land. Wenn nicht überhaupt in Europa, selbstverständlich. Nein, meins ernst. Das ist ein wichtiger Podcast. Offensichtlich, das würdet ihr nicht hören. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, am besten nebelspalter.ch. Dort ein Abo. Lösen. Gut, wir sind natürlich immer noch in der Sommerzeit und von dem her, ja, sind jetzt nicht gerade weltbewegende Sachen unterwegs, aber Camilote, du selber hast eine sehr gute Recherche gemacht.
Es geht darum, dass seit dem letzten April die Asylbehörde, also vor allem beim SEM, sie könnt die Handys, die Laptops, die Tablets von Asylbewerbern auswerten, wenn es darum geht, zum Beispiel ihre Identität herauszufinden, den Reiseweg oder einfach etwas über ihre Herkunft. Und ich wollte wissen, wie das denn läuft, wie erfolgreich das ist. Und ich habe beim SEM nachgefragt. Und man hat mich einmal vertröstet und gesagt, wir können noch keine Antworten geben. Es würde eine Pilotphase laufen von 3 Monaten, dann könnte man antworten. Aber jetzt auch schon nach 4 Monaten, seit man die Daten auswerten kann, hat man keine Informationen beim SEM herausgegeben. Und die Öffentlichkeit, die tappt im Dunkeln. Also, man könnte die Handys auswerten, aber man will der Öffentlichkeit gar nicht mitteilen, wie erfolgreich das denn überhaupt ist. Und da hat man schon das Gefühl, dass sich SEM auch schon in die Sommerferien verabschiedet hat, weil Antworten hat man mir versprochen für den Herbst.
Gut, sind natürlich schon arme Beamte, die wollen auch mal Ferien, die haben so viel zu tun. Aber hast du den Eindruck, dass das eben überhaupt, also mein Eindruck, ich sage es so offen, es war doch ein bisschen für die Galerie gewesen. Man hat gesagt, ja, das ist irrsinnig, jetzt können wir das machen und so weiter. Und niemand hat damit gerechnet, dass nachher Camilote, die ecklige Journalistin, kommt und fragt, ob sie überhaupt etwas machen mit dem. Weil wahrscheinlich machen sie einfach gar nicht viel. Deshalb gehen sie die Daten nicht raus. Weil sonst, wenn sie jetzt ganz viele solche Handys überprüft hätten, dann würde es doch mit grosser Befriedigung das bringen, damit die Bevölkerung das Gefühl hat, das wird schon etwas gemacht.
Das ist ja dann immer so bei den Journalisten, dann werden sie skeptisch, oder, wenn da die Antworten nicht kommen. Ich meine, ich habe etwas ganz Einfaches gefragt. Eben zum Beispiel, wie viele Handys sind ausgewertet worden? Und ich meine, da könnte man ja eine Antwort darauf geben, hat man aber nicht bekommen. Darum ist jetzt die Frage, wie erfolgreich ist das Ganze? Und es gibt schon Anhaltspunkte, wo man das einschätzen kann. Und zwar hat man früher, so wie die Verwaltung das ist, schon mal ein Pilotprojekt gemacht. In dem sind sie ja gut, in diesen Pilotprojekt. Und dort haben Asylsuchende die Handys freiwillig abgegeben. Für den Pilotversuch. Und was hat man herausgefunden? In 15% der Fälle hat man eben Informationen gefunden, die geholfen haben, die Identität, Herkunft, den Reiseweg können feststellen. Und jetzt muss man sich vorstellen, es sind 15% bei Leuten, die freiwillig mitgemacht haben. Also erwartet man ja doch eine höhere Quote bei denen, die eben nicht freiwillig mitmachen, weil die genau wissen, hey, auf meinem Handy ist vielleicht etwas drauf, wo mich eben outen würde, wo ich komme. Weil es ist ja so, 70-80% der Asylsuchenden haben kein Reisedokument oder zum Teil kann man die Identität nicht feststellen. Also man würde da schon hohe Zahlen erwarten, dass die Untersuchungen können helfen können. Ich habe eher den Verdacht, dass ich einfach bis jetzt ganz, ganz wenig Handys ausgewertet haben. Nicht, dass der Erfolg nicht da wäre, aber sie einfach zu wenig ausgewertet haben.
Hey, es fehlt einfach am Willen. Es fehlt am Willen, die Asylpolitik durchzusetzen, wo das Volk schon mehrere Mal abgestimmt hat darüber und gesagt hat, was man will. Wir haben alle Gesetze verschärft, wir haben sehr viele Sachen gemacht und die Behörden weigern sich, aus welchen Gründen auch immer, die zu vollziehen. Das ist ganz einfach. Wie es mühsam ist, klar, wie es schlechte Presse gibt, weil man hart ist gegenüber Asylbewerbern. Nachher gibt es irgendwelche linksextreme Organisationen, die das Gefühl haben, die dürfen den Beamten kritisieren und das verteilt den Beamten nicht. Dann muss er gerade nochmal in die Ferien. Nein, es ist, ich kann es gar nicht anders erklären, weil ich meine, auch wenn ich höre, ja, es ist so schwer, die Identität rauszukommen. Hey, come on. Also jeder Mensch hat heute ein Handy, genau, oder? Jeder. Mhm. Und die meisten kommen ja deswegen überhaupt noch hin, weil sie dank dem Handy überhaupt die Informationen haben, überhaupt die Kontakt haben mit Leuten, die schon da sind oder mit Schleppern. Und es ist ja absurd. Jeder hat ein Handy. Und sobald du das Handy kannst auswerten kannst, ist es ganz einfach herauszufinden, woher das du kommst. Und meistens auch den Namen herauszufinden. Also es ist nicht schwierig und jeder Polizist kann dir sagen, das ist 0,0 Problem. Aber wir haben es schon mal gesagt, es liegt nicht an den Polizisten, es liegt auch nicht an den Grenzwächtern, sondern es liegt an den Politikern, die oben sitzen und die das nicht wollen. Zum Beispiel an Beat Jans, der einfach im Prinzip probiert, sich durchzumogeln, indem er immer sagt, ja eben, wir machen ja etwas, wir machen etwas, so wie er auch behauptet hätte, wie ist es, 24 Stunden wird es oder 48 Stunden wird das Asylbewerber Asylgesuch erledigt und dann nachher hat sich herausgestellt, stimmt überhaupt nicht. Er spürt, dass in der Öffentlichkeit eine gewisse Unruhe ist. Und dann tut er für die Galerie immer wieder so Sachen ankünden. Und es passiert dann nichts. Und wir erfahren, wenn es einzelne Afghanen ausschaffen, ist das ja nicht schon fast eine Arena. Dann machen sie schon eine Arena-Sendung dazu. Und ja, nein, ist wahr. Ja. Es wird überall alles. Und ich meine, ich habe es gestern so gesagt, schauen einfach auf Amerika. Und dort sehen wir genau, ich habe den Beat Jans wieder mal mit dem Tom Homan ein Gespräch führen. Der Tom Homan ist der Mann, wo die Asylpolitik in Amerika völlig auf den Kopf gestellt hat. Und das Ergebnis ist irrsinnig. Es gibt keine illegale Immigration mehr in Amerika. Es ist fertig. Einfach fertig. In 6 Monaten ist null Problem. Aber in Sem ist das so schön.
Ja, vor allem, du musst dir vorstellen, das geht zurück auf eine parlamentarische Initiative von Gregor Rutz aus dem Jahr 2017. Wir haben 2025 und jetzt fängt die Umsetzung an. Und das, was ich aber herausgefunden habe, neben dem, was ich eben alles nicht herausgefunden habe, wie man schon in den Sommerferien ist, ist, dass man fängst nur in 2 Asylzentren überhaupt angefangen hat mit dem Pilotprojekt, das in 3 Monaten gegangen ist, in Basel und in Chiasso. Und bei den anderen, die sind gar nicht in dem Pilotprojekt dabei. Also dort werden gar keine Handys überprüft. Und das ist erst für Zukunft geplant. Man weiss also auch nicht, wann. Aber wir haben jetzt einfach mal Chiasso und Basel mit dieser Testphase. Also Umsetzen von Gesetzes, ja, von Gesetz ist da wirklich nicht angebracht gewesen, sondern man macht wieder ein Pilotprojekt und wartet. Und dann ist man als Bürger ja irgendwann mal auch wirklich einfach frustriert und sagt, hey, 2017 die parlamentarische Initiative, jetzt kann man es umsetzen und die machen zum zweiten Mal ein Pilotprojekt und das dann nur in 2 Bundesasylzentren.
Also am Schluss ist dann einfach die ganze Eidgenossenschaft ein Pilotprojekt. Nochmal ein Pilotprojekt. Ein Pilotprojekt nach dem anderen. Gut, gehen wir zu einem anderen Pilotprojekt und das ist sehr eine erfreuliche Neuigkeit. Es geht um eine Studie, die vor 2 Jahren das ganze linke Establishment, sogar der Michael Herrmann hat seine Nerven verloren und hat nicht angefangen zu wettern, weil er wahrscheinlich unter Druck war daheim. Nein, es war absurd. Vor 2 Jahren hat Rico Bandle, ein Journalist, der damals in der Sonntagszeitung geschafft hat, jetzt bei der Zürich-Zeitung der Feuilleton-Chef ist, hat eine Studie vorgestellt von 2 Zürcher Professorinnen und die Ergebnisse haben nicht gepasst. Um was geht es?
Es geht um Katja Roche und Margit Osterloh. Die sind nämlich jetzt, das darf man sagen, wieder rehabilitiert. Ihre Studie die hat eben ja, wirklich Protest ausgelöst, weil eben die Resultate die nicht ins Narrativ passt. Kurz zusammengefasst, es geht darum, Frauen machen an den Hochschulen keine oder weniger Karriere in der Wissenschaft. Und das, was brisant ist, verantwortlich dafür, ist eben nicht Diskriminierung, sondern einfach unterschiedliche Präferenzen von Männern und Frauen. Und das hat dazu geführt, dass sogar 88 ETH-Professorinnen einen offenen Brief unterschrieben haben, wo sich gegen die Resultate und die Studie geäussert haben. Darunter war zum Beispiel auch eine Psychologin, Elsbeth Stern. Die hat die Forschungsarbeit von diesen 2 Professorinnen als nicht besser als eine Bachelorarbeit bezeichnet. Und jetzt zeigt sich eben Kritik aus den letzten 2 Jahren, die hat nichts mit der Qualität zu tun gehabt von der Forschung. Sie war rein ideologisch, wie die Studie in einem repräsentativen, auch einem respektierten Wissenschaftsjournal publiziert wurde. Darum herzlichen Glückwunsch an die 2 Frauen.
Genau, und es ist eben halt, es ist wirklich ein Klassiker, dass man, wenn man ja, Fakten, die einem nicht passen, die tut man nicht Fakten probieren zu widerlegen, indem man eine eigene Studie machen würde. Das hätte man ja können. Und man hätte ja können sagen, ja, wir machen jetzt eine andere Studie. Nein, man tut die Absender probieren abzusetzen. Und man hat 2 absolut anerkannte, verdiente Professorinnen, die seit Jahrzehnten im Wissenschaftsbetrieb tätig sind, hat man also beschimpft. Mhm. Also, Bachelorarbeit. Ich meine, Entschuldigung, Elsbeth Stern hat die Superpsychologin geheißen von der ETH Zürich. Die soll sich einmal schämen. Das gibt's doch gar nicht, dass man als Professorin einer anderen Kollegin sagt, das ist eine Bachelorarbeit. Also arroganter geht's ja nicht mehr. Und ich bin ja selber im Spital krank, kann man auch sehr arrogant auf dieser Sendung. Aber ich bin ja nicht Professor, sondern nur Journalist. Nein, aber es ist ja immer ein Zeichen von Schwäche letztlich, wenn man natürlich so unverschämt austeilt gegenüber einer Professorin. Und das Zweite, wo du hast es jetzt gesagt, oder? Unterschiedliche Präferenzen, du hast es also auch relativ höflich gesagt, aber eben, es ist eigentlich ganz banal und eigentlich da, wo die meisten Leute, die im Beruf tätig sind, wissen, wenn es um die Frage geht, will man Kind, will man nicht, haben Frauen eine andere Betroffenheit, logischerweise, weil es gibt zum Beispiel einfach, es gibt Biologie. Es gibt die noch. Wir schaffen es ab, aber sie gibt es
ja,
noch.
Es gibt ja, noch Biologie.
Es einfach noch. Und es ist jetzt einfach so, ich kann nicht schwanger werden. Ich wäre gerne schwanger, aber ich kann es nicht. Und es wird sich nicht ändern. Und ich kann noch so lange protestieren. Und das führt doch dazu, dass man Präferenzen ein bisschen anders muss. Gestalten. Und dass, wenn man eben an der Uni ist und zwar eigentlich könnte Karriere machen und Professorin werden, so schnell wie möglich, aber gleichzeitig halt vielleicht Kind will, dass man dort Zeit verliert und dass man vielleicht auch sagt, ja, das ist mir wichtiger. Und die Männer, wir armen Sieren, haben ja nichts anderes. Wir können ja nichts anderes als einfach nur irgendwie Karriere machen, wir armen Sieren.
Ja, ich möchte noch auf etwas hinweisen, oder? Du hast Elsbeth Stern ja auch angesprochen. Sie hat sich dann nochmal dazu geäussert, oder? Man hat sie jetzt nochmal angefragt, wie die Studie ja jetzt publiziert worden ist. Und sie sagt ja auch, also die Autorinnen, die haben über das Ziel hinausgeschlossen. Und dass vor allem ihre Aussagen von den zwei Autorinnen ja nicht hilfreich gewesen sind für die Sache der Frau. Und das finde ich so der Hammer, weil was hat sie gemacht? Sie hat zwei andere Frauen, renommierte Professorinnen, kritisiert, diffamiert. Ich meine, sorry, wie respektlos ist das zu sagen, es ist nicht besser als eine Bachelorarbeit. Und dann kann man trotzdem nicht daran festhalten und spielt so die Feminismuskarten raus, das hat der Sache von der Frau nicht gut getan. Die Sache von der Frau tut nicht gut, wenn andere Frauen sich gegenseitig permanent fertig machen. Und das ist ja das Problem. Wir gehen aufeinander los, wie so Furien, anstatt zu sagen, hey, da hast du eine gute Studie gemacht, kann ich die Daten, ich bin nicht der Meinung, dass deine Schlüsse modellrichtig sind. Ich würde andere Modelle anwenden. Ich möchte gerne mit denen arbeiten und lass uns das dann zusammen diskutieren. Das wäre, Frauen unterstützen sich gegenseitig, aber das kann man nicht, sondern man muss auf die anderen losgehen. Darum macht es mich eben so hässig. Frau Elsbeth Stern, Entschuldigung.
Aber es ist jetzt auch ein bisschen romantisch, wie du das darstellst. Also ich weiss, irgendwie unter den Männern. Wir machen uns ja auch die ganze Zeit gegenseitig fertig und das ist völlig okay.
Ja, aber
das
bei uns halt nachher erledigt. Weißt du, ihr trinkt ja, nachher ein Bier und bei uns nicht.
Ich Bier trinke jetzt auch wieder nicht. Ich dominiere für so einmal. Aber der Punkt ist, nein, das ist halt Competition. Das finde ich nicht schlimm. Und ich finde natürlich, es ist unter der Gürtellinie zu sagen Bachelorarbeit, aber wie gesagt, das sage ich ab und zu auch, wenn ich über dort absetze. Das gehört halt zum Geschäft. Aber, und das ist doch der Punkt, es ist halt ein bisschen peinlich, wenn man sagt, es ist eine Bachelorarbeit und nachher ist sie halt gleich peer-reviewed. Und wenn die Frau Stern ein bisschen ihren politischen Aktivismus hintangestellt hätte, dann hätte sie natürlich gewusst, du, so unwissenschaftlich ist das nicht, aber es passt mir jetzt einfach nicht in mein politisches Narrativ hinein. Und das ist das Peinliche für sie. Ich finde nicht peinlich, dass du probierst, über die Arbeit zu setzen. Aber dann mach es richtig und dann mach es gut. Und dann musst du Kopfendeckel deine Fakten zusammen haben. Und wenn du deine Fakten nicht zusammen hast, dann ist es aber sehr peinlich, wenn ich irgendwie, ich weiss nicht, sage jetzt irgendetwas im Fabian Molina, sage, er sei ein Double und ein Idiot und er habe keine Ahnung und er sei im Kindergarten stecken geblieben und nachher kommt aus, dass er Recht hat. Dass er Recht hat in dem, was er gesagt hat. Da sehe ich doch alt aus. Das ist doch der Punkt. Aber ich finde nicht, dass Frauensolidarität, du hast es fast ein bisschen angeschaut, das ist ja auch ein Links-Narrativ. Stimmt doch gar nicht. Hätte es noch gar nie gegeben. Wir Frauen und Männer sind Menschen. Und wir haben uns ab und zu gern. Und wir haben uns ab und zu nicht gern. Und wir sind nicht immer gleicher Meinung. Eben auch die Vorstellung, dass Frauen per se die gleiche Meinung müssen haben, wenn es darum geht. Weißt du, was Frauen sollen? Ja. Das ist absurd.
Sache das ist eine blöde,
dumme Behauptung.
Sache von der Frau, oder? Das ist dann so ein bisschen das Wort. Aber da wollte ich an der Stelle auch noch eine Eigenwerbung machen. Wir haben bei Nebelspalterinnen, ist jetzt schon ein bisschen länger her, wir haben damals mit Margit Osterlo über ihre Studie geredet und haben ihr auch den Platz gegeben, um das zu erklären, was sie erforscht hat und was die Schlüsse sind, und haben da wirklich uns die Zeit genommen, und die Folge die ich euch von Nebelspalterinnen gerne verlinken, dass ihr das nachhören könnt, weil es ist wirklich eine sehr, sehr spannende Studie und sehr, ja, sehr interessant, was da rauskommt.
Sehr gut. Und jetzt gehen wir wieder auf Frankreich, weil eben, wenn man da mit einer Französin muss Bern einfach machen, muss man die ganze Zeit über das Scheiß Paris reden. Nein. Aber der Emmanuel Macron, der ja eigentlich aus meiner Sicht ein guter Präsident hätte können sein, weil an der Intelligenz und am politischen Geschick fehlt es eigentlich nicht und auch an den politischen Positionen nicht, ist meiner Meinung nach eine tragische Figur, hat nichts erreicht, trotz grösstem Talent, nichts erreicht für sein Land. Und was macht er jetzt? Das ist immer das Gleiche. Mhm. Wenn man nichts erreicht, lenkt man ab.
Es ist wirklich genau das. Er hat sich gemolden wieder mal auf der internationalen Bühne und er will, also eben nach seinem Wort kann man sagen, will er den palästinensischen Staat anerkennen. Und das will er dann im September feierlich vor der Generalversammlung von der UNO verkünden. Und es sei aus seiner Sicht ein Beitrag zur Wiederbelebung von der zwei Staaten Lösung. Und da hat er sich auch schon die ersten Verbündeten gesucht. Aber es ist vor allem ein Macron-Projekt, wo man da wieder eine Vorreiterrolle einnehmen will. Und darum, ja, warten wir gespannt auf den September, ob er das dann wirklich macht oder das nur eine Ankündigung ist. Weil ich habe schon das Gefühl, es wird Widerstand geben.
Gut, das ist in meiner Meinung nach einfach eine Klonpolitik, oder? Ich meine, Palästina gibt es nicht. Also, weil, was willst du denn da anerkennen? Die Autonomiebehörde in der Westbank, die nur eine sehr eingeschränkte Souveränität hat, was bringt das? Irgendein Land anerkennen, das es eigentlich nicht gibt? Also, ich meine, ich kann ja auch den Planet Ork anerkennen. Das ist auch schön. Warum nicht? Die Pariser Nationalversammlung kann das auch machen. Hat 0,0 Wirkung. Null. 0,0. Und was ich wirklich ein bisschen peinlich finde, oder? Man merkt es ja. Der Macron ist ja bald ein lame duck. Ich meine, es geht nicht lang und die Wahlen sind dann. Also, er ist ein lame duck. Zweitens, hat ja gut angefangen mit dem Trump, oder? Hat er sich so ein bisschen aufspielen und so weiter. Wo ist jetzt der Herr Macron? Also, man hört nichts mehr vom Herrn Macron in Washington. Die Zollpolitik, Ursula von der Leyen probiert es da, die Zollpolitik zu lösen, und der Macron beäfzigt immer so, ja, wir müssen ganz herzig, aber der Friedrich Merz von Deutschland, und es kommt halt mehr auf Deutschland drauf an, wenn es um Zollpolitik geht, will nicht, und deshalb wird nichts passieren. Der Macron ist ein absolut ohnmächtiger Politiker geworden. Er wird nie einen ich komme mir ein bisschen vor, wie dort, kannst du dich erinnern, am Anfang vom Ukraine-Krieg, wo er gemeint hat, er könne Putin anrufen und er könnte den Putin davon abbringen. Es ist ein bisschen tragisch, Frankreich lebt über seine politischen Verhältnisse. Sie haben nicht mehr das Gewicht und nicht mehr die Cloud. Und der Trump hat jetzt andere Ansprechpartner, auch in Europa. Ich meine, der Merz macht es viel besser. Der Starmer macht es auch besser als der Macron. Der Macron hat auch nicht mehr viel Einfluss in Washington. Und deshalb das eigentlich da mit der Palästina-Anerkennung, wo er natürlich genau weiss, die Amerikaner, die lachen nur noch was.
Es ist ja vor allem ja auch befremdlich, wenn man sich so den ganzen Ablauf von dem anschaut, wie das war, hat er ja noch einen offenen Brief auf X gepostet. Und er sagt dann schon, nachdem er eben findet, er will den Staat anerkennen, kommt dann irgendwann, aber wir müssen dann schon schauen, dass der Krieg beendet wird, Waffenruhe und Geiseln alle freigelassen werden. Aber es ist wieder so ein Nebensatz, das muss jetzt einfach noch rein. Aber inwiefern man da wirklich kann auf eine Zwei-Staaten-Lösung gehen, indem dass man einfach einen palästinensischen Staat anerkennt. Wie erfolgreich die diplomatische Politik sein sollte, das ist mir ein Rätsel. Ich habe eher den Eindruck, wie du es am Anfang angesprochen hast, oder? Es ist wieder ein Ablenkungsmanöver. Frankreich ist momentan hoch verschuldet, es läuft gar nichts wieder. Und 27 sind die Wahlen. Und wenn der Macron etwas gern hat, ist es die internationale Bühne. Er weiss, der Merz macht bei seinem Vorschlag nicht mit. Die Bühne gehört ihm alleine. Und er kann sich wieder so als Gegengewicht zu den USA positionieren und als starke Figur in Europa. Das ist das, was ich einfach das Gefühl habe, aus doch jetzt mehrere Jahre, wo er seine Politik beobachtet hat, er steht im Zentrum auf der internationalen Bühne.
Aber hast du das Gefühl, dass das verfängt bei den Franzosen? Also ich glaube, die durchschauen das ja auch. Also
ja, ja.
merken ja auch, dass der Marco eigentlich nichts mehr zu sagen
hat. Ja, ja, also das ist klar. Und es ist auch spannend, man nimmt das relativ wenig wahr, was er international macht in Frankreich, weil man so beschäftigt ist mit den eigenen Problemen und ganz viele Fragen offen sind. Rentenreform, die zum Beispiel fehlt, und sobald es ums Demonstrieren geht, sind wir sowieso Weltmeister. Und was er international macht, ist einfach, wird immer so mit einem Schulterzucken, ja, er wieder. Jetzt will er wieder etwas. Und man weiss, dass es eigentlich immer im Sand verläuft. Das ist einfach seine One-Man-Show. Aber ich muss sagen, sie ist eindrücklich. Also ich habe ihn ja gesehen, als er in Bern war, auf Staatsbesuch, bei der Medienkonferenz. Er weiss, wie reden. Er ist ein geborener Politiker, rhetorisch sehr überzeugend. Also unterschätzen darf man ihn nicht. Er ist einfach aufgrund von der politischen Situation plus minus handlungsunfähig.
Er hat einfach das falsche Land. Also, er ist halt ein Land haben, das ein bisschen funktioniert.
Ja.
Und er hat nicht angebracht, dass das Land besser funktioniert. Deshalb hat er nichts zu sagen. Ich finde auch, er ist eines der grossen Talente von seiner Generation von europäischen Politikern. Wir sind ja nicht gerade gesegnet mit viel Talent da. Da ist er also meiner Meinung nach herausragend. Aber das falsche Land, das ist ein bisschen so wie in der Schweiz einfach aus dem Kanton, was soll ich jetzt sagen, damit niemand beleidigt ist? Ja, Kanton Jura. Kanton Jura hast du einfach nicht so viel zu sagen. Das ist nicht ein wichtiger Kanton. Da kannst du jetzt machen, was du willst. Da kannst du so viele Schöfli hüten und züchten, wie du willst. Du kommst nicht das Gewicht über. Gut, gehen wir zum letzten Thema. Auch ein bisschen eine Frage vom Gewicht. Der Uri Schmetzer ist Nationalrat von der SP. Habt ihr das gewusst? Nein, niemand hat das gewusst. Und das ist, glaube ich, das Problem von Uri Schmetzer. Er ist jetzt im Nationalrat und niemand kennt ihn mehr. Im Kassensturz war er der Nationalrat Kassensturz. Da war er viel einflussreicher. Jetzt hat er eine interessante Kolumne geschrieben. Und wir reden über ihn. Also in dem Sinn, sehr gut, Uri Schmetzer.
Ja, du hast heute die Erlaubnis, um uns alle zu belehren. Also du bekommst dann einen Freipass. Er findet, man soll nicht den Wilhelm Tell feiern am 1. August. Eben, das sei ja nur erfunden. Und es sei an die Zeit, dass man sich an die wirklichen Nationalhelden erinnert. Und jetzt, ohne Garantie darauf, dass ich es richtig ausspreche, Ioannis Kapodistrias, geboren 1776 in Korfu, hat, und darum finde ich es schon mal schwierig in seiner Argumentationsfolge, weil meine Notizen sind 4 Zeilen lang. Zum Erklären, wieso man das feiern sollte, hat nach dem Napoleonischen Krieg, als die Schweiz am Rand von einem Bürgerkrieg gestanden ist, als Diplomat für Russland Kanton davon überzeugt, dass sie sich zusammenreisen müssen. Zitat Uli Schmetzer.
Ja, ist herzig. Also ich meine, der Kapodistrias war ein wichtiger Mann, das ist ein russischer, das hat er auch viel zu wenig betonen. Der ist für Russland, ist der Diplomat gsi, Korfu, das ist eine Ablenkung. Er ist in Korfu geboren, aber Griechenland hat es damals gar nicht gegeben. Also von dem her, ja, natürlich war er ein Griech gsi, aber er war ein ethnischer Griech gsi, weil Griechenland hat es nicht gegeben. Und er war ein Graf gsi, der Graf Kapodistrias, und ist im Dienste gsi vom russischen Zar. Und er hat wirklich, das stimmt, er hat in der Schweiz gut getan. Er hat die Schweiz auch sehr, sehr, sehr loyal unterstützt. Am Wiener Kongress ein wichtiges Wort eingelegt für die Schweiz. Er hat auch Gegensätze zwischen den Kantonen probiert abzumildern. Wobei, also Bürgerkrieg, das ist falsch. Das ist nicht nur ein Bürgerkrieg, sind wir nicht gewesen. Und 1815, sondern es ist natürlich darum gegangen, eben, Kanton Bern zum Beispiel hat wahnsinnig viel Gebiet verloren, hat unbedingt die Gebiete wieder wollen und so weiter. Es hat enorme Spannungen gegeben. Man hat nicht wollen, man hat Neutralität noch nicht wiedererlangt. Das ist ja zum Beispiel auch etwas ganz Wichtiges. Neutralität ist uralt, ist viel älter als der Wiener Kongress. Aber sie hat extrem gelitten in der napoleonischen Zeit, weil die Schweizer eigentlich sogar nach Waterloo sind sie schön loyal gewesen, übrigens zu Frankreich. Sie haben sich nicht getraut, sich von Frankreich loszulösen, weil das ist heikel gewesen. Also man muss jetzt schauen, ob das stimmt genau. Aber nicht, Waterloo ist, glaube ich, falsch, aber wirklich lang haben sie sich nicht getraut, sich im Prinzip von Frankreich zu distanzieren. Aber was lustig ist an dem Vorschlag, das ist ein Vorschlag, den niemand in dem Sinn weiterverfolgen wird. Aber was ich noch interessant finde, ist, eigentlich der Kapodistrias eben wirklich der Diener seines Herrn gewesen. Und sein Herr ist der Zar Alexander gewesen. Und der Zar Alexander, den müsste man feiern. Aber das ist natürlich für den Uli Schmetzer richtig schwer. Da hätte er sagen, ein Russ hat die Schweiz gerettet. Und er hat sie nicht gerettet, aber er ist wichtig gewesen. Der Zar Alexander, der hat enorm dafür gesorgt, dass die Schweiz unabhängig und neutral bleibt. Weil, man muss einfach wissen, ich meine, die Republik Venedig ist kassiert worden. Die hat es nachher nicht mehr gegeben. Und es hätte auch mit der Schweiz passieren können, dass Grossmächte irgendwie sagen, du, also, das kleine Land, da brauchen wir nicht. Und da haben die Russen eine sehr wichtige Rolle gespielt und alle verraten Zar Alexander. Und Alexander ist, warum ist er eigentlich so schweizfreundlich gewesen? Aus verschiedenen Gründen. Erstens hat er gewusst, ich will natürlich die Schweiz, weil für Österreich und Frankreich wäre das natürlich sehr, sehr angenehm gewesen, wenn es die Schweiz nicht mehr gäbe. Und da, die Russen haben das nicht wollen. Aber, also jetzt bin ich schon lange am Vorlesung.
Ich kann dir die Erlaubnis geben. Ich unterbreche dich
dann schon. Der Alexander ist eben erzogen worden von einem Welschen. Und zwar von einem sehr grossen Welschen, Frédéric César de la Harpe. Das war ganz ein wichtiger Liberaler, ein grosser Liberaler aus dem Wattland. Und das war der Erzieher vom Zar Alexander in St. Petersburg, wo der Zar Alexander noch ein kleiner Bub war oder nachher auch ein Teenager. Und er hat das Leben lang eine sehr enge Beziehung zum La Harpe. Und das war ein Grund, warum er die Schweiz sehr positiv gesehen hat. Aber da muss man dann auch wieder sagen, so sind halt die Russen. Wobei Russen, gell? Also Alexander ist eigentlich ein Deutscher gewesen. Von der Herkunft her ist er ein Deutscher gewesen. Aber er war ein russischer Zar gewesen. Ein wichtiger. Aber natürlich ist der La Harpe wirklich richtig ein Liberaler gewesen. Und dem Zar Alexander wäre es ja nie eingefallen, irgendwelche grosse liberale Reformen durchzusetzen in seinem eigenen Land. Er hat weiterhin darauf Wert gelegt, dass seine Fürsten dürfen die Leibeigenen auspeitschen oder dass man Soldaten in der Armee, der russischen Armee, hat man auch auspeitscht und so weiter. Also hat natürlich nichts von dem umgesetzt, aber für die Schweiz ist er gut gewesen. Der Alexander ist eigentlich viel wichtiger gewesen als der Kapodistrias, weil der Kapodistrias hat letztlich mehr oder weniger nur das können machen, was sein Herr erlaubt hat. Und der Alexander hat eben eine pro-schweizerische Politik wollen machen. Also, Ueli Schmetzer, nice try, aber immerhin, wir haben jetzt über dich geredet. Du bist ein erfolgreicher Nationalrat, weil wir reden über dich.
Dafür kann er uns ja auf X schreiben oder uns ein Mail schreiben, wie er denn jetzt tatsächlich den 1. August gefeiert hat. Ob er sich wirklich bei sich daheim im Garten gesessen ist und halt Griechen gefeiert hat. Das nennt mich dann doch noch.
Er muss russische Fähnchen aufhängen und ich weiss nicht, ob das in seiner Partei so gut ankommt.
Ja, wir würden es gerne wissen. Also bitte.
Das würden wir gerne wissen. Bitte, in Griechenland hat es jetzt nicht so viel zu tun gehabt. Der ist eigentlich ein Korfu ist abgesehen davon lang gar nicht Teil gewesen von Griechenland. Also von dem her. Nein, Russland. Russland hat uns geholfen. Das muss man finden. Gut, in dem Sinn. Das ist ein Bern einfach an dem 25. Juli 2025. Amilotio Markus Somm auf nebelspalter.ch. Tönnt uns abonnieren. Und zweitens, tönnt euch nie entschuldigen, wenn ihr an Wilhelm Tell glaubt. Es ist nämlich eine der grössten und schönsten Geschichten, die es überhaupt gibt. Deshalb reden wir immer noch davon. Es ist eben eine gute Geschichte und die Geschichte ist sau gut erzählt worden von Friedrich Schiller, einem grossen Schweizer. Nein, ist ein Deutscher oder ein Griech oder ich weiß nicht was. Also, macht's gut, schönes Wochenende, bis bald.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch